Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In Gottes Augen sind wir alle verloren. Kein einziger von uns genügt Gottes heiligen Maßstäben. Ganz egal, wie ehrlich, freundlich, barmherzig oder lieb wir sind. In Jesaja 53 heißt es: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und das gilt für jeden, der ernsthaft zu Jesus umkehrt und ihn regieren lässt. Ist das nicht tröstlich? Egal was kommt, egal was passiert, wenn unser Herz dem Herrn Jesus gehört, können wir getrost in die Zukunft sehen. Egal, was Menschen uns versprechen oder womit Menschen uns bedrohen, auch gerade aktuell in unserer heutigen Zeit. Jesus ist der gute Hirte für seine Schafe, das heißt für seine Nachfolger, für die Jesusleute. Er hat sein Leben gelassen für die Schafe, wie es in Johannes 10 heißt. Und Jesus sagt dort weiter, dass seine Schafe seine Stimme hören und dass niemand sie aus seiner Hand reißen wird. Lasset uns beten und wem es möglich ist, der möge bitte aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir uns hier heute versammeln dürfen. Wir danken dir auch, dass manche Lockerungen jetzt da sind, dass du da Gnade schenkst. Aber vor allem danken wir dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist damals, dass du das Wort des lebendigen Gottes verkündet hast, dass du gelitten hast, gestorben bist, aber auch auferstanden, aufgefahren in den Himmel und dass du zur Rechten Gottes sitzt und regierst schon. Wir danken dir, dass wir durch dein Opfer die Schuld reingewaschen bekommen haben, die uns vom heiligen, lebendigen Vater trennt. Wir danken dir, dass das nicht unser Verdienst ist, dass es deine Gnade ist und dein Ziehen. Wir loben dich, dass wir das erkennen dürfen. Wir bitten dich, dass du noch ganz vielen Menschen dieses Heil schenkst, dass sie es erkennen dürfen in dieser Zeit. Wir bitten dich für diesen Morgen, dass du unsere Ohren öffnest, dass du das Reden segnest und dass wir nicht so aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Amen. Es gibt noch einiges bekannt zu geben. Am kommenden Sonntag findet wieder der Gottesdienst hier um 10.30 Uhr statt mit Live-Übertragung. Am Mittwoch um 19 Uhr findet die Bibelstunde wieder als Bibelstunde im Bibelstundenraum statt. Diese kann dann wieder wie gewohnt ab Donnerstag über die bekannte Telefonnummer nachgehört werden. Ab Juli gibt es einmal im Monat ein neues Format mittwochs in der Bibelstunde. Nämlich immer am ersten Mittwoch eines Monats findet eine Fragestunde statt. Das heißt, es können Fragen zu Bibelstellen, zu Lehr- oder auch Lebensthemen gestellt werden. Künftig soll auch dazu eine Fragebox hier am Ausgang voraussichtlich stehen, wo man auch schon mal sammeln kann und einfach mal Fragezettel einwerfen kann. Das macht es auch dem, der sich vorbereitet, bei schwierigen Themen leichter, eine gute, gründliche Antwort zu geben. Mittwochabend um 18 Uhr trifft sich wieder der Jugendkreis am Häusl. Heute findet der Kindergottesdienst wieder statt während der Predigt. Und an dieser Stelle danke ich allen Mitwirkenden in Musik, Verkündigung, Kindergottesdienst und Technik. Wir hören jetzt das erste Lied im Gemeindeliederbuch 353, 1 bis 3. Ich weiß, woran ich glaube.
Wankt und fällt, wo warm die
Lesung heute steht im ersten Brief des Petrus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Hierzu hören wir gleich die Predigt unter dem Titel »Was Jesus Leute sind und wozu sie da sind«. Vorher hören wir noch das Lied 427, 1 bis 4, Jesus dir nach, weil du rufst. Und nach dem Lied dürfen die Kinder in den Kindergottesdienst gehen.
einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Die Lasten, die du auflädst, tragen, auch ohne Anerkennung fröhlich sein. Hast mir die Last der Schuld genommen, bin froh und reich in dir allein. Jesus, dir nach, weil du rufst, wir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Dir nach, das heißt auch mit dir leiden, als Zeugen sind wir in die Welt gestellt. Doch wird von dir, dem Licht des Lebens, auch jede Dunkelheit erhellt. Jesus, dir nach, weil du rufst, wir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr.
Ich wollte mich und werde mich auch auf einen Vers aus der Lesung heute konzentrieren mit dem Thema: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ersten 10 Verse des ersten Petrusbriefs im 2. Kapitel, die geben noch viel mehr her, auch vom Inhalt. Dort wird über Jesus, von dem wir gerade jetzt in dem Lied besonders gehört haben, etliches gesagt, dass er der Stein ist, den die Bauleute, die geistliche gemeint, die religiösen Bauleute der alten Zeit verworfen haben, aber dem Gott zum Grundstein gemacht hat. Das soll heute aber nicht der Schwerpunkt der Predigt sein, sondern das Thema, um das es geht, heißt, was wir Jesus-Leute sind und wofür wir da sind. Vor einiger Zeit hörte ich mal, dass die reichsten Leute der Welt mittlerweile in Amerika sind. Bill Gates und dann die Computer da entwickelt haben in kürzester Zeit sich riesige Vermögen, ich will nicht sagen gestohlen, aber sie haben ihr Zeug gut verkauft und sind dadurch reiche Leute geworden. Man übersieht etwas. Die reichste Institution, die von so einer Art König, also monarchistisch geleitet wird, ist eigentlich die katholische Kirche. Und sie ist mit Sicherheit viel, viel reicher als all die Neureichen, die sich das in den letzten 30 Jahren geklaut haben oder zusammengeholt haben. Auf der gesamten Welt, der größte Immobilienbesitzer ist natürlich die Kirche. Die hat fast 2000 Jahre Zeit gehabt, anzusammeln. In jedem Ort eine Kirche, Acker und Land und Häuser, Immobilien in größter Weise. Das Geld ist zwar meistens nicht ganz flüssig, aber da eben dort das alles so patriarchal geleitet wird von einer Person im Mittelpunkt, der letztlich das Sagen hat über alles, ob er es immer so ausführt, das steht noch auf einer anderen Seite, ist die reichste Institution und der was meiste verfügt, die katholische Kirche oder beziehungsweise der Papst. Das wissen natürlich auch etliche. Und dann kommt immer wieder einmal so diese Aussage, Eigentlich müsste doch die Kirche, die so furchtbar reich ist, und damit schaut man erst einmal auf die katholische Kirche, ihr ganzes Zeug den Armen geben. Naja, wäre vielleicht ganz gut und zeugnishaft, aber dann wäre es weg. Das muss man dann schon sagen. Wie sie das machen sollten, weiß ich nicht. Ich bin nicht der Berater der katholischen Kirche, und wer mich kennt, weiß, dass ich auch zu deren Lehren einen ziemlichen Abstand halte. Aber es ist mit Sicherheit so, die größte Institution und die reichste Institution der Welt, die katholische Kirche, sie hat mehr als 1,2 Milliarden Mitglieder, also die größte Organisation der ganzen Welt und das größte Immobilieneigentum und sicherlich auch das größte wirtschaftliche Eigentum. Denn überall stecken sie ja mit drin, die Klöster. Und wenn sie nur Bier brauen, aber was sie noch alles machen, sie haben, sind da sicherlich. Nun, Kirche, katholische Kirche oder welche Kirche auch immer, ist ja aber nicht automatisch der Zusammenschluss der Jesusleute. Egal in welcher Kirche, katholisch, evangelisch, freikirchlich oder was es noch gibt, sicherlich in all diesen Kirchen sind Leute, die ihr Herz an Jesus gebunden haben und die Jesus lieb haben. Aber so eine Organisationsform ist nicht automatisch die Widerspiegelung derer, die an Jesus glauben. Ich will bloß mal ein paar äußerliche Zahlen nennen. Ich sagte, dass eben schon 1,2 bis 1,3 Milliarden römisch-katholische, aber insgesamt, wenn man die Christenheit zusammenzählt, 2,5 Milliarden. Keine Religion der Welt, keine Organisation der Welt vereinigt in sich so viele Personen, die äußerlich sagen würden, wir gehören da dazu. Es war eine Schätzung, da gibt es ja immer noch Schätzungen bei diesen Zählungen. 2019 sagte man, 32% aller Menschen auf der Erde sind irgendwie Christen. Betrachten sich als Christen, betrachten sich als zugehörig zu einer Kirche. Da gibt es einmal diese große katholische Kirche und dann gibt es eine Vielzahl protestantischer Richtung. 50.000 verschiedene Konfessionen, evangelisch. Die meisten in Amerika und Afrika. Afrika hat in den letzten 100 Jahren ungeheuer viele Grüppchen und Sekten gebildet, die alle als selbstständige Institutionen dastehen. USA natürlich auch, aber auch in Südamerika. Wir hören immer viel vom Islam, aber von den Zahlen und den äußeren Dingen ist das Christentum viel, viel stärker. Wenn man jetzt die Menschen fragen würde, was sollten denn die Christen machen? Da kommt man zu allen möglichen Ergebnissen. Ich habe das eben schon erwähnt, dass einige meinen, die Kirche sollte ihr Geld rausgeben und verschenken. Naja, gut, das ist ein Vorschlag. Über andere Leute Geld kann man immer gut urteilen. Wenn es ums eigene geht, ist das dann etwas anderes. Eine, sagen wir mal, eine Mehrheit von Menschen, die ein bisschen mehr nachdenken und nicht nur so emotional da sind, sagen ja, aber die Christen müssten doch sich insgesamt mehr um die Armen kümmern und um das viele Elend in der Welt. Wenn sie eine so große Zahl darstellen und so einflussreiche Größen in der Welt sind, müssten sie sich doch mehr um die Armen kümmern. Und wenn man in unserem Land fragen würde, da würde man mit Sicherheit von vielen hören, ja, Diakonie. Und Diakonie ist ja ein weites Feld, angefangen von Krankenpflege über Kindergärten und was nicht alles. Überall sollte die Christen da mehr zur Verfügung stehen. Man beruft sich dann manchmal auch auf die Bibel, besonders in kirchennahen Kreisen, indem man sagt, die Urgemeinde hat ja auch schon Diakonie betrieben. Aber die so reden, haben manchmal die Bibel nicht genau gelesen. Die Diakone in der Bibel hatten ihre Aufgabe in der Gemeinde, an den Armen in der Gemeinde. Die Gemeinde hätte sich total überhoben, wenn sie gemeint hätte, wir können uns um alle Armen in Jerusalem kümmern. Eigentlich war diese Art der Nächstenliebe, diese wichtige Aufgabe, die sich entwickelt hat, am Anfang vor allen Dingen unter des Glaubens Genossen. So steht es einmal von Petrus auch formuliert. Er sagte mal, tut Gutes jedermann, am meisten aber des Glaubens Genossen. Denn man muss sehen, was kann man und was schafft man nicht. Da muss man schon sehen. Aber es haben viele Ratschläge und die sind auch nicht schlecht, diese Ratschläge. Sich mehr um Arme kümmern, sich mehr um das Elend in der Welt kümmern. Und vielleicht, wenn man dann sich fragt, wofür sind sie da? Ich weiß, in der DDR, da gab es mal irgendein Gesetz und da hieß es um die Aufgaben der Kirche. Ich glaube also, der Kirche damals die Betreuung von Kindergärten und so abgenommen haben. In der DDR gab es nämlich keine christlichen Kindergärten und keine christlichen Kinderheime mehr, sondern nur noch für Behinderte. Also man sagte damals für Bildungsunfähige. Um die sollte die Kirche sich kümmern. Und dann hieß es in dieser Bestimmung, die da kam, die Hauptaufgabe der Kirche ist, sich um die Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ihrer Anhänger zu kümmern. Klingt auch interessant, ich habe aber so eine Wendung schon öfter mal gehört. Was sind die Jesusleute und wofür sind sie da? Das waren jetzt so Dinge, die auch von aller Welt gesagt werden. Und da zähle ich durchaus sehr viele dazu, die sich als Christen dünken, aber keine sind. Wenn wir in die Heilige Schrift reinsehen, dann wird dort auch einiges gezeigt, was die Jesusleute sind und wofür sie da sind. Zuerst einmal zu den Zahlen. 32% der Weltbevölkerung. Unmöglich, dass das Christen sind. Da sähe es auf der Welt anders aus. Sie gehören zu Organisationen, die sich christlich nennen, aber wie Klosterfrau Melissengeist nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Genauso hat diese unmöglich große Zahl nur wenig mit echtem geistlichen Leben zu tun. Jesus, der hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, die ja dann der Grundstock der Christen geworden sind. Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Da erklärt Jesus, wie die Christenheit aussieht, kleine Herde. Nie und nimmer die größte Religionsgemeinschaft der Welt. Die größte Religionsgemeinschaft der Welt ist vielleicht eine sich christlich denkende Philosophie, die im Laufe von 2000 Jahren in der Welt Einfluss geworden ist. Aber die wirklich zu Jesus gehören, sind immer eine Minderheit. Ich kann mich erinnern, vor gut 20 Jahren, da hatten mal so einige gemeint, wir Christen müssen eine eigene Partei gründen und dann hätten wir viel mehr Einfluss auf die Entwicklung. Damals ging es noch stark um die Abtreibung und so. Und dann schrieb ein Missionar einen Leserbrief in Idea und hat gesagt, wie viel gibt's denn? Es gibt doch mit Sicherheit keine 5%, die wirklich sich zu Jesus bekehrt haben. Und unter denen gibt es dann auch noch verschiedene Meinungen zur Politik und zu Parteien und zu allen. Und da hat er gesagt, schlagt euch das aus dem Kopf. Dieser Leserbrief, da war für mich damals sehr interessant, dass ich sagte, im Grunde hat er ja recht. Keine 5% lebendige Christen. Karteileichen, also die in irgendeiner Kartei stehen, als evangelisch, als katholisch, als neuapostolisch oder als sonst was. Da gibt's wirklich in Deutschland immer noch 50% der Bevölkerung. Aber an die wirklichen Jesusjünger, die an ihn glauben, waren immer eine kleine Herde zu Jesu Zeiten und blieben eine kleine Herde. Vor kurzem habe ich über das Wort gesprochen, von der engen Pforte und den schmalen Weg. Und da wird auch ausdrücklich gesagt, wenige sind, die diesen Weg gehen und die diesen Weg finden. Also nicht diese bombastisch große Organisation mit vielen Mitteln stellen die Jesusleute dar. Aber damit mich keiner falsch versteht, in den Gemeinden und in den Kirchen gibt es echte Jesusjünger. Man kann nicht das alles nur wegwerfen und manches, was gemacht wird, Bibeldruck und Ähnliches, das sind auch gute Aufgaben, die dann noch wahrgenommen werden. Wir sollten das nicht alles als gar nichts achten. Wofür sind sie da? Für Kindergärten? Für Krankenhäuser? Ich denke nicht. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Es ist hinfort nichts nütze, denn dass man es hinausschüttet und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht im Verborgenen sein. Das sind zwei Gleichnisse für das, was die Christen tun sollen und was sie sein sollen. Ihr seid das Salz der Erde. Salz hat man früher benutzt, um zu konservieren, vor Verwesung zu bewahren. Aber auch um Dinge schmackhaft zu machen. Dafür nimmt man Salz ja auch heute noch. In Matthäus ist das eine klare Aussage. Nicht eine bestimmte Sache machen, sondern dem Wesen nach Licht und Salz. Und das kann manchmal so sein, dass Kinder Gottes sich getrieben fühlen, wir müssen etwas für die Jugend tun, vielleicht den Kindergarten. In der Pfalz hat vor 120 Jahren waren es die Gemeinschaften, die Kindergärten angefangen hatten. Vorher gab es sowas gar nicht. Sie sahen die vielen Kinder, um die sich keiner kümmerte, und dann fing man an, Kinderschulen hat man das dann genannt. Das war schon eine gute Aufgabe, aber nicht zu allen Zeiten und auf jedem Ende der Welt. Wichtig ist dabei nicht, dass eine allgemeine Kinderbetreuung zustande kommt, sondern wichtig ist, dass die Kinder Licht vom Evangelium bekommen und von diesem Salz etwas bekommen. Ich hörte mal eine Sache über das Diakonissenhaus in Speyer, da ist ja dieses große Diakonissenhaus. Und die hatten auch Verbindungen rüber ins Badische. Da gab es ein von Diakonissen betriebenes Kinderkrankenhaus. Und die haben also schon vor über 100 Jahren das angefangen, aus Glaubensüberzeugung, weil sie auch Kindern aus armen Familien, die krank waren, eine Betreuung geben wollten. Und so haben sie dort in Mannheim drüben ein Kinderkrankenhaus gegründet. Und heute gehört das wohl mit zu Speyer, aber das weiß ich jetzt nicht näher. Dann war ein reicher Fabrikant in Mannheim. Er war ein Freimaurer und Atheist. Und der sah die Arbeit dieses Krankenhauses und da war er sehr beeindruckt. Freimaurer sind ja oft der Meinung, sie müssten der Menschheit viel Gutes tun. Und sie sahen, was die dort machten. Und da hatte dieser Mann den Eindruck, das muss ich finanziell unterstützen. Und dann kam er auf die Leute, die das leiteten, dort zu und sagt, ich biete Ihnen 1 Million Mark, in der Kaiserzeit war das ungeheuer viel, damit Sie das hier alles ausbauen können und noch besser für die Kinder machen können. Aber eine Bedingung habe ich. Diese Sprüche von der Bibel müssen aus den Zimmern raus und die Kinder sollen nicht mit Religion irgendwie beeinflusst werden. 1 Million, das war mehr als das Anwesen damals wert war. Die haben sich ganz kurz beraten und haben gesagt, dann behalten Sie Ihr Geld. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzugeben. Wisst ihr, das ist die Grundlage. Und dann wird man an manchen Punkten Gutes tun. Die Mission hat ungeheuer viel Gutes getan. Auch an praktischen Dingen, die auch Nichtchristen zugute gekommen sind. Aber immer ist das eigentlich die Aufgabe. Ihr seid die kleine Herde, die aber als Licht in dieser Welt wirkt. Ich möchte jetzt noch näher auf diesen Vers eingehen, der hier von Petrus gebracht wird und der das stark zusammenfasst, was wir Jesus-Leute sind und wozu wir da sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Hier wird beschrieben, was wir, wenn wir zu Jesus gehören, sind. Und da kommt als erster Begriff auserwählt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich alle oder die meisten von uns, die wir hier sitzen und auch die meisten an den Telefonen, zu Jesus gehören. Der eine oder andere nicht, er interessiert sich noch dafür, ist nahe dran vielleicht oder ist noch ein bisschen skeptisch. Aber hier wird beschrieben, was die sind, die zu Jesus gehören. Ihr seid auserwählt. Wenn ich auserwähle, dann heißt das, ich habe etwas vor mir und dann suche ich etwas raus. Und das setze ich für bestimmte Dinge ein und das will ich haben. Ihr seid von Gott erwählt. Ein Lied heißt es, ehe du geboren wurdest, hat dich Gott erkannt. Das heißt, Gott, der die Welt geschaffen hat, der allwissend und allmächtig ist, hat die Menschheit angesehen, die damals war, die später noch kommen sollte. Und er hat dich gesehen und er hat mich gesehen und hat gesagt, den will ich bei mir haben. Der sich zwar manchmal so unmöglich benimmt, der vielleicht manchmal so egoistisch ist, bei dem es an vielen fehlt, aber ich habe ihn lieb. Man kann das schlecht begreifen, warum ich habe ihn lieb. Ich habe ihn lieb, Gott schaut auf die Menschen, er hat dich gesehen, er hat mich gesehen und hat gesagt, mit denen will ich zusammen sein, das sind meine Auserwählten. Das ist wie wenn man einen Menschen lieb gewinnt. Wenn sich jemand verliebt, dann lernt er jemanden kennen und mit einem Mal hat er den Eindruck, das ist eigentlich der, mit dem ich zusammen sein möchte, für den ich da sein möchte und wo ich mir von Herzen wünsche, dass der auch für mich da ist. Das Erste, was hier über die Jesus-Leute steht, ihr seid auserwählt. Warum auserwählt? Warum? Das weiß der, der sich verliebt hat. Andere können das gar nicht sehen und gar nicht wissen. Und wenn Gott sich in uns verliebt hat, dann weiß er, warum er uns auserwählt hat. Nun könnte man über diesen Satz noch viel sagen. In Christus ist man erwählt und so weiter und so fort. Die Zeit haben wir heute nicht. Aber für uns persönlich können wir sagen, Gott kannte uns, Gott hat uns lieb gehabt und hat gesagt, die möchte ich bei mir haben. Auserwählt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Mit Geschlecht ist hier gemeint, die, ihr seid untereinander Verwandte. Ihr gehört zu einer neuen Familie dazu, der Familie der Auserwählten. Ihr seid diese geistliche Größe, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Das auserwählte Geschlecht. Diese Auserwählten hat Gott erkauft. Wir haben ja nicht immer solche Verhältnisse gehabt, wie wir heute haben, wo die Menschen mehr oder weniger frei sind. In vielen Gegenden der Welt und zu den meisten Zeiten der Welt gab es Sklaverei. Das heißt, Menschen waren nicht frei, sondern sie waren Eigentum von anderen. Und wenn ich so jemand Versklavtes wusste und ich wollte, dass der ein freier Mensch ist, dann musste ich für den bezahlen. Als der Herr uns auserwählt hat von dieser Welt, dann sah er, dass wir Sünder sind. Und dann hat er gesagt, ich kaufe die frei. Im 1. Korintherbrief steht, ihr seid teuer erkauft. Womit sind wir so teuer erkauft? Wir sind teuer erkauft mit dem Blut Jesu Christi. Das heißt, Blut bedeutet ja hier mit seinem Leben. Jesus, der Sohn Gottes, der im Himmel war, der über allen stand, mächtiger war als alles. Er ist äußerlich ein Mensch geworden. Und weil er uns auserwählt hat, aber uns freikaufen wollte von der Macht der Sünde und von den Gebundenheiten der Welt und vom Teufel, da hat er sein Leben als Bezahlung gegeben. Wir sind teuer erkauft mit dem Leben Jesu. Ich sagte, das ist wie zwischen Braut und Bräutigam. Wie wenn ein Mann ein Mädchen sieht und sich in sie verliebt. Gott hat uns gesehen und hat uns lieb gehabt. Aber wir waren versklavt. Versklavt? In der Macht des Todes, in der Macht der Sünde, in der Macht des Teufels. Aber Jesus hat bezahlt, dass der Teufel keinen Anrecht mehr hat. Wenn welche heiraten, dann schmücken die sich dann auch immer in besonderer Weise. Wenn sie sich ein paar Mal treffen, da überlegt sich das Mädchen, was ziehe ich mal heute an, damit ich dem noch besser gefalle. Und der Männer machen das nicht immer so, die sind immer schön. Mir hat mal jemand gesagt, das Wort Herr kommt von herrlich. Also gut, ich weiß es nicht, ob das so ist. Aber man möchte ja, dass man auf den anderen einen gewissen Eindruck macht. Im Neuen Testament wird für die, die der Herr sich erwählt hat und als Braut Christi, da wird gesagt, dass wir auch gekleidet sind. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Wie ein Hochzeitskleid, ganz rein, ganz weißes Kleid. Er wird, ist erwählt, für immer bei Gott zu sein. Und was später noch alles kommen wird, wovon wir so Einzelheiten noch gar nicht wissen, ist nur eigentlich das, es wird, was, wozu Gott uns berufen hat, immer besser werden. Ich hörte eine große Stimme, schreibt einmal Johannes in der Offenbarung, von dem Thron Gottes, der sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Wir sind Gottes Volk, wir sind das auserwählte Geschlecht, wir sind was Großartiges. Mancher ist äußerlich gar nicht so großartig, aber Gott hat uns erwählt, das auserwählte Geschlecht. Und dann wird hier gesagt, das königliche Priestertum. Da wird von Königen und Priestern geredet. In der Bibel haben sowohl Könige wie Priester eine Krone. In der Krone des hohen Priesters stand heilig dem Herrn. Das war da eingraviert. Es gab eine Priesterkrone und es gab eine Königskrone. Und wenn wir das so ernst nehmen, was Petrus schreibt, und ich denke, das sollten wir ernst nehmen, dann sind wir als Kinder Gottes königliche Priester. So etwas gab es in Israel nicht. Entweder war man König, dann war man aus dem Stamm Juda, oder man war Priester, dann war man aus dem Stamm Levi. Beides zusammen wäre das Allerhöchste gewesen, aber das gab es auf dieser Welt vorher nicht. Nachdem wir aber zu Jesus gekommen sind, sind wir zu etwas ganz Neuem geworden, haben beides in uns. Wir haben königliches Priestertum in uns. Die Priester hatten vor allen Dingen die Aufgabe, vor Gott die anderen zu vertreten, für sie zu beten. Das ist eine unserer Aufgaben. Und die Könige, die hatten die Aufgabe, Macht auch auszuüben im Sinne Gottes. Im 1. Korintherbrief, da schreibt der Apostel Paulus im 6. Kapitel, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? In Vers 2 des 6. Kapitels. Und Vers 3 im 1. Korintherbrief. Wisst ihr nicht, dass ihr über Engel richten werdet? Das heißt, wenn mal der jüngste Tag kommt, dann brauchen wir nicht zu zittern, verurteilt zu werden. Wir sind am jüngsten Tag mit involviert, aber auf Gottes Seite. Welche Funktion wir bei diesem Richten haben, das weiß ich nicht. Ist es wie bei einem Geschworenengericht, wo wir als Geschworene dabei sind? Ist es wie bei einem Gericht mit Zeugen, wo wir als Zeugen auftreten? Das weiß ich nicht. Aber hier steht eins, wir sind zu was Großem gemacht worden, sogar über diese Welt zu richten. Das ist aber auch ein Hintergrund, warum die Gläubigen zu allen Zeiten verfolgt wurden. Die Kinder Gottes sind vor Gott das Größte, was es hier gibt. Und irgendwie riecht das die Welt oder merkt das die Welt. Auf jeden Fall weiß es der Teufel. Und der Teufel hasst Gott. Aber gegen ihn kann er nichts machen. Aber gegen seine Leute versucht er vorzugehen. Und aus diesem Grund gibt es seit dem Anfang der Gemeinde immer wieder Christenverfolgung. Wir machen uns das manchmal nicht klar. Jedes Jahr werden ungefähr 200.000 Menschen auf dieser Welt, weil sie an Jesus glauben, zu Märtyrern getötet. 200.000. Heute vor allen Dingen in Afrika. Aber das wechselt die Kontinente. Das gab es immer wieder. Einmal hier, einmal dort. Ein Hamburger Theologe hatte vor 50 Jahren mal gesagt, die Welt eitert die Christen aus. Sie merkt, das ist ein Fremdkörper. So wie wenn ein Fremdkörper bei uns eingedrungen ist, ein Splitter oder so etwas, wie sich dann Eiter bildet. Die Welt an sich mag uns nicht. Aber das ist nicht so ganz bewusst, rational, sondern das kommt aus ihrem Wesen. Weil in der Welt der Teufel der Fürst ist. Es gibt ein ähnliches Wort wie das hier, und zwar im 2. Mosebuch. Das bezieht sich auf Israel. Da heißt es, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein priesterliches Königreich, ein heiliges Volk sein, das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Das, was hier der Gemeinde gesagt wird, war ursprünglich mal zu Israel gesagt, ein heiliges Volk, das Volk des Eigentums, was Gott gehört. Man hört immer wieder mal, gerade in den letzten 2, 3 Jahren, von dem zunehmenden Antisemitismus. Und der ist zu bemerken, der wird zumindest auch in unserem Breiten stärker. Und dann fragen Sie mal die Menschen, wo kommt das her? Alles, was links, grün oder rot oder irgendwie so gefärbt ist, wird sagen, ja, das kommt von den Nazis. Und in Deutschland leben immer noch 20% verkappte Nazis. Mehr oder weniger, die bringen das auf. Fragen Sie einen von der AfD, der wird sagen, das sind die Zugewanderten. Vor 6 Jahren haben sie es reingelassen und jetzt ist der Antisemitismus so da. Es wird permanent irgend sowas behauptet. Von der Heiligen Schrift her wissen wir es ganz anders. Israel ist das auserwählte Volk. Und weil es das auserwählte Volk ist, können die anderen Völker es nicht ertragen. Deswegen gab es immer Antisemitismus. Den gab es vor 1000 Jahren, den gab es vor 2500 Jahren bei den Persern, wo der persische Gouverneur beschlossen hat, alle Juden auszurotten. Den gab es in der Hitlerzeit und der ist auch im Herzen vieler heute. Die Welt merkt, mit Israel ist was Besonderes. Die sind nicht wie wir Deutschen, die sind nicht wie die Russen. Und deswegen suchen sie immer kleine Anlässe. Und einen Anlass findet man überall. Und dann kommt dieser Antisemitismus, der in schlimmsten Fällen sich in furchtbaren Hass ausgedrückt hat. Warum ist dieser Hass gegen Israel? Weil sie das auserwählte Volk sind. Und weil die Polen nicht das auserwählte Volk sind. Und die Deutschen nicht. Und die Chinesen nicht. Und die Russen nicht. Und die Amerikaner auch nicht. Sie sind das auserwählte Volk. Und deswegen hasst die Welt dieses auserwählte Volk. Wir haben die gleiche Priorität. Aber wir sind nicht eine Nation als Christen auf der Welt. Es gibt Schwarze, es gibt Russen, es gibt Spanier, es gibt Indianer, die zu Jesus gehören. Und dadurch, dass man zu Jesus gehört, ist man zu einem neuen Volk geworden, das genauso auserwählt ist. Das neue Bundesvolk Gottes. Und nun haben wir so eine Aufgabe als königliches Priestertum. Und wir haben zum Beispiel eine Waffenrüstung, eine Uniform. Im Epheserbrief schildert Paulus einmal, wie die Jesusleute wirklich sein sollen. Epheser 6, Vers 10 bis 17. Zuletzt, meine Brüder, seid stark in dem Herrn. Und in der Macht seiner Stärke zieht den Harnisch Gottes an, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis der Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmeln. Um deswillen ergreift den Harnisch, die Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten könnt. So steht nun umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angezogen mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, als fertig zu treiben das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Israel war auserwählt wegen Abraham, Isaak und Jakob, wegen der Treue ihrer Väter. Unsere Vorfahren waren Heiden, haben Menschen geopfert, waren teilweise sogar, muss man sagen, Teufelsanbeter und sonst was. Aber die Christen in Deutschland, in Russland, in Polen, in der ganzen Welt, sie haben irgendwann das Evangelium gehört und haben gesagt, ich möchte nicht mehr wie die Welt sein, ich möchte zu ihm gehören. Und nun sind wir das auserwählte Geschlecht. Aber wir müssen uns das abschminken, dass wir irgendwann mal die Mehrheit sind. Wir sind die kleine Herde. Und noch mehr, es werden die, mit denen man sich gerne schmückt, gebildete, große Leute, bei uns immer die Minderheit sein. Paulus beschreibt das im Korintherbrief. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung, also was wir geworden sind. Nicht viel Weise nach dem Fleisch. Also nicht viel Gebildete und Große, menschlich gesehen. Nicht viel Gewaltige, nicht viel einflussreiche Leute, hohe Beamte oder Politiker. Nicht viel Edle nach der Berufung, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden macht. Und was schwach ist vor der Welt, das hat er erwählt, dass er zu Schanden macht, was stark ist. Vielleicht sagt sich der eine oder andere von uns mal, ja, mit mir ist eigentlich nicht viel los. Ich stehe nicht so im Mittelpunkt, werde auch nicht so groß geachtet. Und da gibt es ja viele Dinge, wo man sich sagt, mit mir ist nicht viel los. Vor Menschen vielleicht nicht, aber vor Gott doch. Er hat uns auserwählt. Wir sind königliche Priester, wir haben das weiße Kleid von ihm geschenkt gekriegt, wir sind freigekauft, wir sind seine Geliebten, wir gehören zu ihm, das sind wir. In einem Lied heißt es, einer, den Gottes Gnade fand. Gottes Gnade hat mich gefunden und nun ist aus mir etwas geworden. Und jetzt die letzte Frage, wozu sind wir da? Ich habe das im Einstieg gehabt, wo ich sagte, manche meinen, die katholische Kirche soll mal ihre Sachen rausrücken, die sie da hat. Und für uns haben sie vielleicht auch Überzeugung. Und ich kann mir vorstellen, wenn die hören, was die mit den Weltmenschen mal so klar ist, wie viel Spendengelder insgesamt in die Seelsorge und in die Gemeindearbeit bei bibeltreuen Gemeinden fließt. Da werden auch welche sagen, aber das sollten sie doch lieber in die Krankenpflege stecken. Aber lasst sie reden, was sie wollen. Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Wozu sind wir da? Zu verkündigen die Tugenden des, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Hier steht, was wir erlebt haben. Wir waren in der Finsternis, aber jetzt sind wir in sein Licht gekommen. Wodurch? Durch den Herrn, der uns berufen hat, durch den wir was geworden sind. Und jetzt sollen wir seine Tugenden verkündigen. Das, was ich von dem Diakonissenkrankenhaus von Mannheim gesagt habe, wo sie gesagt haben, behalt deine Millionen. Es ist uns wichtiger, das Zeugnis von Jesus zu geben. Das sollte auch unsere Sicht sein. Lieber auf vieles verzichten, was uns möglich wäre, auf Ehren, auf Ansehen, auf Vermögen oder sonst etwas. Unsere Aufgabe ist vor allen Dingen, die Tugenden Gottes zu verkündigen. Was ist das? Gott ist der Schöpfer der Welt. Gott ist größer als alles. Er war schon da, wo es noch gar nichts gab. Das heißt, er ist größer als alles, was er gemacht hat. Und das dürfen wir den Menschen sagen. Es gibt einen Herrn, der ist größer als all unser Verstand. In einem Kinderlied, da hieß es, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Das ist eine Tatsache. Er hält die Welt in seiner Hand. So groß, so stark ist Gott. Seine Tugenden verkündigen. Wenn ein Mensch vor einem Berg von Mühen, von Sorgen, von Lasten steht, dann darf ich denen sagen, du, ich glaube an einen Gott, der hat alles in der Hand, der ist stärker als alles. Und da kann ich ihnen die Tugenden Gottes erklären. Dieser Gott ist so stark. Und da wird es den einen oder anderen geben, der sich fragt, eigentlich zu diesem Gott möchte ich auch gehören. Mit meinen Problemen werde ich allein nicht fertig. Aber wenn das dieser Schöpfergott ist, der so stark ist, dann möchte ich auch zu ihm gehören. Seine Tugenden oder ein anderes, seine Treue verkündigen. Seine Treue, wie treu er ist. Im Römerbrief, da steht einmal, wenn wir auch untreu sind, so ist er doch treu. Wir sind nur Menschen. Wir nehmen uns als Christen vor, den Herrn treu zu sein, nicht in Sünde zu fallen, dem Weg des Glaubens treu zu gehen. Und dann wird man immer wieder mal merken, wenn man zurückblickt, aber es ist nicht alles so, wie es sein müsste. Über meine Lippen sind Worte gegangen, vor denen muss ich mich vor Gott schämen. Ich habe Wünsche gehabt, die waren nie und nimmer im Sinne des Herrn. Eigentlich müsste er mich wegjagen. Aber wenn wir auch untreu sind, so bleibt er doch treu. Er hat uns erwählt und er hat dann gesagt, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wenn dir deine Unvermögen vor Augen stellt, dann darfst du wissen, niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Im ersten Johannesbrief, da steht einmal, wenn euch euer Herz verklagt, also unser Gewissen, und sagt, das und das und das ist doch nicht richtig, bist doch eine Schande für Jesus. Gott ist größer als euer Herz. Die Tugenden Gottes, er kann alles, er ist mächtiger als unsere Probleme. Die Tugenden Gottes, er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Und vor allen Dingen ist er die Liebe. So viele Aussagen der Bibel machen das klar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Oder Jesus selber, der sagt, keiner hat größere Liebe, außer dem, der sein Leben lässt für seine Freunde. So haben wir in Gott einen, der uns lieb hat. Ich habe mal vor Jahren in einer Nervenklinik einen Besuch machen müssen. Es war in der DDR und ich muss Ihnen sagen, das waren erbärmliche Kliniken. Da lagen oft 30 Leute in einem Saal, jeder irgendwie so ein Bett an der Wand, ein Fernseher, der lief den ganzen Tag und die konnten vom Bett aus das Fernsehen beobachten. Und das war alles. Ich hatte dort jemanden zu besuchen, der schlecht ging. Und nachdem ich ein Weilchen da war, hörte ich in der Nähe in einem anderen Bett eine Frau immer wimmern. Mich hat keiner lieb, mich hat keiner lieb. Werde ich nie vergessen. Aber nicht nur psychisch Angeschlagene denken das. Manchmal geht es einem so durch den Sinn, ich bin so allein, ich bin so vergessen, mich hat keiner lieb. Die Tugenden Gottes verkündigen, das bedeutet, ich darf den Menschen sagen, er hat dich lieb. Und wenn dich keiner mehr lieb hätte, er hat dich lieb. Auch wenn du an sich nichts bist, Gott hat was aus dir gemacht. Wir können Gott danken für das, was er aus uns gemacht hat. Wer waren wir? Wir waren fern von Gott. Und dann hat er uns erwählt, hat uns zu königlichen Priestern gemacht. Und zum Schluss werden wir in der Herrlichkeit sein. Und hier schon von ihm begleitet. Und hier haben wir den Auftrag, den anderen zu zeigen, wie gut es uns bei ihm geht, was er für uns tut. Lasst uns miteinander beten. Wer aufstehen kann, darf das tun. Ach ja, Herr Jesus, es ist so wunderbar zu wissen, was du für uns getan hast. Du hast aus Leuten, die nicht wert sind, in der Ewigkeit zum Himmel zu gehören, hast du Leute gemacht, die immer vor dir stehen dürfen, die du lieb hast, die du begleitest, die du nie allein lassen wirst. Hab tausendfachen Dank für deine Güte und für deine Größe. Und nun zeigt uns dein Wort aber auch, wofür wir da sind, dich groß zu machen. Und uns fehlen oft die Worte und die Gedanken. Du siehst in unseren Familien die vielen, die dich noch nicht kennen. Zeig uns doch, wie wir ihnen deine Wohltaten, deine Tugenden groß machen können. Du siehst unsere Arbeitsgenossen auf Arbeit, in der Schule und wo es überall ist. zeig uns, in welcher Weise wir dich groß machen können, auch denen gegenüber. Und mach's doch, dass dadurch mancher Sehnsucht bekommt, auch zu dir zu kommen. Es ist so großartig, was du bist. Hab Dank für deine große Liebe. Und Herr, wir müssen dich loben ohne Ende. Uns fehlen die Gedanken und Worte. Und wir möchten alles jetzt deinem Vater bringen, mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt noch auf ein Lied. Auf Christen stimmt ein Loblied an und lasst uns fröhlich sein. Vor Jahren habe ich ein junges Mädchen in einer Gemeinde erlebt, die hatte Krebs und die ahnte, sie hat nicht mehr lange zu leben. Und da hat sie festgelegt, wenn meine Beerdigung ist, dann soll dieses Lied gesungen werden, weil es das wiedergibt, was sie geworden ist. 218, auf Christen stimmt ein Loblied an.
Christen, stimmt ein Loblied an und lasst uns fröhlich sein. Der Herr hat viel an uns getan, wir wollen Dank ihm weihen. Das Gottes Lamm ist wahrlich wert, dass jede Seele es ewig ehrt, dass jede Seele es ewig ehrt. Wer waren wir? Wir waren fern von Gott und seiner Gnad. Wer sind wir nun? Erlöst vom Herrn und auf dem seligen Pfad, der uns zu unserem Jesus bringt, bei dem man ewig Psalmen singt, bei dem man ewig Psalmen singt. Doch sind wir froh, denn er, der Herr, ist stets in unserer Mitte. Er ist um uns wie seine Heer und hört auf unsere Bitt und droht die ganze Welt mit Krieg, so bleibt mit ihm uns doch der Sieg, so bleibt mit ihm uns doch der Sieg.
Wir wollen den Herrn um seinen Segen bitten und wenn es möglich ist, bitte ich wieder aufzustehen. Ja, Herr, es ist so groß, in deiner Gegenwart zu leben. Es ist so groß, unter deinem Segen zu stehen. Und wir bitten dich, so wie schon im Alten Testament der Segensgruß war, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Den an den Telefonen und an den Laptops einen gesegneten Tag noch und wir hier vor Ort bleiben noch einen Augenblick zum Gebet zusammen. Wir hören aber vorher noch gemeinsam ein Nachspiel.